Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Und wieder eine neue Flaschenpost, zu der ich euch begrüßen darf. Heute ist unser Fokus Bremen, genauer gesagt die Entwicklung der Bremer Innenstadt. Darüber spreche ich mit der Präsidentin der Handelskammer Bremen, Janina Ma-Ahrens-Haßhagen. Ganz herzlich willkommen, Frau Ma-Ahrens-Haßhagen, hier bei Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dr. Moldhagen. Sie haben meinen Namen ja sehr unfallfrei ausgesprochen.
Das ist ich habe geübt, gebe ich zu, aber meine Frau hat auch einen langen Doppelnamen und freut sich, wenn man das richtig ausspricht. Da wollte ich gleich, dass es am Anfang sitzt.
Perfekt.
Ich darf hier kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Sie sind gebürtige Bremerin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Seit 1982 sind Sie Mitglied der Geschäftsführung des von Ihrem Vater gegründeten Unternehmens Schilderwerk Ma-Ahrens und führen heute diese Firmengruppe mit über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In der Handelskammer Bremen sind Sie seit 20 Jahren aktiv, seit 2009 als Mitglied im Präsidium und seit Januar 2019 eben als Präses der Handelskammer Bremen. Ganz kurz auch dazu, in der Handelskammer Bremen sind wiederum alle Gewerbetreibenden in Bremen und Bremerhaven Mitglied, was sich auf beeindruckende, habe ich gelesen, rund 53.000 Mitgliedsunternehmen summiert. Diese Zahl hat mich sehr beeindruckt. Und die Handelskammer versteht sich als Dienstleister für die Wirtschaft und Mitgestalterin wichtiger Zukunftsfragen im Land, zum Beispiel eben auch der Frage nach der Zukunft der Bremer Innenstadt. Am anderen Ende der Leitung, wie immer bei Friedrichs Flaschenpost, stellt die Fragen Dietmar Moldhagen von der Norddeutschen Friedrich-Ebert-Stiftung. Ja, legen wir los und sprechen über die Bremer Innenstadt. Nicht nur in Bremen, ja, in vielen Städten blickt man nach 15 Pandemiemonaten sorgenvoll auf die Innenstädte. Deswegen mal als erstes ganz einfach die Frage, wie steht es denn aktuell um die Bremer Innenstadt?
Ja, also der ohnehin anstehende Strukturwandel der City hat sich durch die Pandemie weiter in den Vordergrund gedrängt. Das konnten wir jetzt alle in den letzten Monaten sehen. Es muss dringend aus unserer Sicht an der Attraktivität Bremens als Oberzentrum gearbeitet werden. Mhm. Die beiden bisherigen Innenstadtgipfel haben den Bedarf für konzertiertes Handeln und kurzfristig wirkende Projekte zur Belebung und Stärkung der Bremer Innenstadt bestätigt. Mit dem auf den Weg gebrachten Aktionsprogramm hat der Senat zwar ein vielgestaltiges Maßnahmenbündel geschnürt, dessen Einzelprojekte in der Mehrzahl begrüßenswert sind. Es fehlte jedoch aus unserer Sicht wirkliche städtebauliche und immobilienwirtschaftlichen Leuchtturmprojekte mit Signalwirkung.
Okay, das ist ja interessant. Also Sie haben schon ein paar Maßnahmen genannt, die jetzt gemacht worden sind. Ist also durchaus ja auch politisch einiges los. Was stellen Sie sich denn vor, wenn Sie sagen, was mit städtebaulicher Signalwirkung, ein Leuchtturm für die Innenstadt, was könnte das sein Ihrer Meinung nach?
Also Leuchtturmprojekte, wir haben viele private Investoren, die hier auch eine Umgestaltung der Innenstadt mit begleiten wollen, die natürlich auch auf vernünftige Rahmenbedingungen und auf eine proaktive Prozessbegleitung angewiesen sind. Und dieser Innenstadtgipfel hat sich jetzt zur Zielsetzung gemacht, die Innenstadt weiter und auch mehr zu beleben, nicht nur auf Handel sich zu fokussieren, sondern eben auch auf Wohnen. Überlegungen auch hier die Universität in die Innenstadt zu verlegen, also die Hochschulen, auch junge Leute, Studenten hier reinzuholen, was natürlich insgesamt dann hier eine deutliche Belebung erfahren würde und dann auch größere Investitionen nach sich ziehen würde.
Das ist ja ganz spannend, dass Sie als Präses der Handelskammer sagen, Mensch, man darf nicht nur auf den Handel gucken, sondern zu einer attraktiven Innenstadt gehören eben auch andere Seiten dazu. Ich habe in einem Artikel im Weser-Kurier gelesen, das war im Juni 2020, als dieser erste von Ihnen angesprochene Innenstadtgipfel stattgefunden hat, da schrieb der Journalist aus dem Weser-Kurier, ich zitiere jetzt, Konsum kann nicht mehr die Haupttriebfeder für die Entwicklung der Innenstadt sein, es bedarf neuer Konzepte und Ideen. Stimmen Sie dem zu, so neue Ideen auch jenseits von Konsum und Handel?
Also Handel ist wichtig. Handel ist die Basis unserer Innenstädte. Aber ich sag mal, ergänzend kann, wenn wir Gastronomie haben, wenn wir Arbeiten hier reinbekommen, wenn wir kleine Wohn-, Kultur-, Freizeit, dann die Mischung wird die Innenstädte doch deutlich beleben. Denn wenn wir in eine Innenstadt gehen, wir wollen ein Erlebnis haben. Wir kaufen ja heute auch noch stationär ein. Also wir sind ja nicht nur im Netz unterwegs, sondern wir wollen die Sachen auch mal fühlen. Wir wollen ein bisschen Erlebnis generieren. Und da gehört für mich alles insgesamt zueinander.
Und wenn ich Sie mal ganz persönlich fragen darf, was würde für Sie so einer attraktiven Innenstadt in Bremen dazugehören?
Also Gastronomie auf alle Fälle, also doch deutlich mehr Gastronomie. Wir haben ja das Thema autoarm oder autofreie Innenstadt. Also ich persönlich denke, dass man den Kern, wenn man den autofrei macht, wirklich besser beleben kann, weil man die Gastronomie auch in diesen Flächen ansiedeln kann. Es gibt Konzepte jetzt auch für den Domshof, wo zum Beispiel kleiner Handel überdachte, ich sag mal, wie Marktplätze ein Konzept entwickelt werden soll, wo man auch außen zum Beispiel auch größere Veranstaltungen machen kann mit Livestreams, wie jetzt zum Beispiel. Also da kann ich mir doch einiges vorstellen. Und Wohnungsbau. Wir müssen ja die Innenstadt beleben, dass sie nicht nach 18 Uhr tot ist, sondern dass die Menschen auch wieder in der Stadt leben.
Danke, dass Sie so ein bisschen skizzieren, was da man noch alles machen könnte. Sie haben vorhin schon gesagt, dass diese Umgestaltung der Bremer Innenstadt, die sowieso anstand, auch wenn es keine Corona-Pandemie gegeben hätte, aber jetzt dringender denn je ist, dass man das unmöglich allein mit dem Geld der Stadt machen kann, dass natürlich private Investoren, die Wirtschaft da gefragt ist. Ja, ich wollte mal fragen, was brauchen denn eigentlich private Investoren, damit sie in das Bremer Zentrum auch investieren? Sie hatten schon das Stichwort Rahmenbedingungen, stabile Rahmenbedingungen genannt. Was vielleicht noch?
Ja, also im Prinzip, dass die eine verlässliche Aussage haben, dass die Bauanträge schneller bearbeitet werden und dass sie im Prinzip unterstützt werden von der Stadt in ihren Vorhaben und dass das alles mit dem Gesamtkonzept einhergeht.
Stichwort Gesamtkonzept, der Bremer Senat oder dem Bremer Senat ist die Bedeutung der Innenstadt natürlich bewusst. Sie haben es schon erwähnt, es gab jetzt den zweiten Innenstadtgipfel Ende April diesen Jahres. Es gibt das Aktionsprogramm, das Sie erwähnt haben. Ich habe jetzt gelesen, da stecken rund 13 Millionen Euro drin in 30 Maßnahmen. Das klingt ja schon nach einer ganzen Menge. Also würden Sie sagen, dass das Thema hat schon die nötige politische Aufmerksamkeit in Bremen jetzt?
Ja, also ich denke, dieses Innenstadtkonzept 2025, das ist schon ein sehr, sehr entwickeltes Konzept. Also so wie Sie das aufgesetzt haben, die lässt schon vermuten, dass sehr viel dort auch investiert wird. Das Einzige, was wir vermissen als Handelskammer, ist, dass wir einmal einen Verkehrsentwicklungsplan haben und einmal einen Entwicklungsplan, ein Innenstadtkonzept. Und aus unserer Sicht muss das zusammengefügt werden. Das kann man nicht separat voneinander betrachten und am Ende des Tages passt es nicht zueinander.
Jetzt haben Sie sehr elegant zu einem Thema übergeleitet, das ich sowieso noch ansprechen wollte. Stichwort Mobilität ist natürlich total wichtig, die Erreichbarkeit der Innenstadt. Und Sie haben es ja auch schon erwähnt, dass da viel passiert in Bremen. Also es gibt Fahrradwege werden ausgebaut. Vor wenigen Tagen wurde die neue Straßenbahnlinie 11 eingeweiht. Man konnte lesen, samstags pendelt die jetzt kostenlos zwischen Bürgerpark und der City. Also ich habe aber jetzt gerade so Ihre Antwort gehört. Das ist sozusagen geht noch nicht ganz in die richtige Richtung, weil es zu wenig verbunden ist mit Innenstadtentwicklung.
Also wir begrüßen diese Straßenbahnlinie aufs Äußerste, zumal sie auch kostenlos genutzt werden kann. Es gibt natürlich immer wieder Themen. Wir sind hier ein Oberzentrum. Wir haben sehr viele Einpendler auch aus dem Umland. Und da müssen wir natürlich Konzepte vorhalten. Wo können die ihre Autos parken? Wo sind die Hubs, um vielleicht mit einem verbesserten ÖPNV direkt in die Innenstadt geleitet zu werden, weil die weiter von außen einpendeln, die werden mit Sicherheit irgendwo ihr Auto lassen wollen, weil die werden nicht mit dem Fahrrad kommen können aufgrund der langen Wege. Und so insofern denke ich, da müssen wir noch ein bisschen nachschärfen, um zu gucken, wie bringen wir das zueinander. Und darum finde ich es so wichtig, dass dieser Verkehrsentwicklungsplan einhergeht mit der Entwicklung der Innenstadt.
Und ich fand es interessant, dass Sie vorhin tatsächlich, als wir schon kurz über die Belebung der Plätze sprachen, gesagt haben, also Sie können sich schon Teile der Bremer Innenstadt autofrei vorstellen. Das ist ja auch so eine Debatte, die es nicht nur in Bremen gibt, sondern auch an vielen anderen Orten. Ich bin mir sicher, jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer aus Hamburg hören das mit Interesse, dass die Handelskammer Präses von Bremen sagt, autofreie Innenstadt kann ich mir vorstellen.
Ja, wir sagen ja mal autoarme Innenstadt, denn wir haben ja auch Zulieferverkehr, was hier die Händler anbelangt. Wir müssen ja auch einen Lieferverkehr für die Güter generieren. Aber wenn wir jetzt den Verkehr aus der Stadtmitte herausnehmen, haben wir die Chance, diese Plätze anders zu entwickeln, Aufenthaltsqualität zu verbessern, ich sag mal, wenn wir hier alle bei Sonnenschein draußen sitzen können, ohne dass ein Auto um uns herum fährt, würde es uns allen doch deutlich besser gefallen. Und wir haben ja immer den Ansatz gemacht, aus der Obernstraße vielleicht die Straßenbahn herauszuverlegen in die Bantini-Straße, denn die Obernstraße ist ja auch eine sehr breite Fußgängerzone, könnte sie werden, wenn da keine Straßenbahnverkehre durchfahren würden. Und könnte auch anders entwickelt werden, durch Gastronomie, Außengastronomie. Die Corona-Pandemie hat uns ja jetzt gezeigt, dass wenn wir die kleine Gastronomie nicht zu sehr beschränken und ihre Stühle weiter rausstellen dürfen und etwas mehr draußen auch an Umsatz generieren können, wie belebt die Stadt dann doch aussieht.
Ich glaube auch, die Außengastronomie war noch nie so beliebt wie in diesen Wochen, ne, wo das als erstes wieder öffnen kann. Und man merkt, dass Leute nehmen es ja auch gerne an, also auch jetzt in Hamburg hier und sicherlich in Bremen genauso. Ja, wenn man jetzt Ihnen zuhört, dann stellt man ja fest, Mensch, die Handelskammer hat eine ganze Menge Ideen. Jetzt haben Sie schon konkrete Straßennamen auch genannt, wo Sie sich vorstellen können, dass sich was verändert. Andersrum hat der Senat ja auch Ideen. Es gibt dieses Aktionsprogramm. Also eigentlich ist ganz viel in Bewegung, ganz viele Ideen sind da. Woran hakt es denn jetzt eigentlich noch aus Ihrer Sicht? Was sind so Probleme, die man aus Sicht der Handelskammer jetzt auch mal aus dem Weg räumen sollte?
Also wir sind ja in der Regel haben wir alle ein Ziel, sowohl der Senat als auch wir Unternehmer. Wir möchten die Innenstadt einfach einer größeren Nutzung zuführen, auch Wohnen hier mehr generieren. Und es gibt ein paar kleine Detailfragen, wo wir eben halt auch mal in einer Demokratie, ist das leider so, anderer Meinung sind.
Wieso leider? Das ist ja erlaubt in der Demokratie.
Es ist erlaubt in der Demokratie und ich denke, dass wir auch da uns irgendwann irgendwo Lösungen erarbeiten, die für alle tragbar sind.
Und wenn Sie mal so einmal einen Blick in die Zukunft wagen, so Bremer Innenstadt, sagen wir mal 2027, nicht ganz so weit, in so 6 Jahren, was wäre dann so Ihre Traumvision, wie es dann aussieht?
Ja, sehr viel belebter, mehr junge Menschen. Das versprechen wir uns ja auch, dass wir hier auch die Hochschulen ansiedeln, dass wir junges Publikum haben, dass es lebendiger wird, auch über den Tag und durch Wohnen auch abends doch mehr genutzt wird. Denn die Innenstädte, wenn sie nur auf Handel basieren, sind ja nach 18 Uhr, 20 Uhr sind sie ja tot. Und wenn wir hier doch mehr Wohnen aktivieren können und auch mehr Uni oder Hochschule hier junge Leute hineinbekommen, dann sieht die Stadt ganz anders aus.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen über die Bremer Innenstadt zu diskutieren, Ihre Ideen, die der Handelskammer dazu zu hören. Wie immer sprechen wir bei Friedrichs Flaschenpost aber nicht nur über ein politisches Thema, sondern auch über unseren Gast selbst, über ihr spezifisches Engagement. Und dabei beginnen wir mit unserem kleinen Spiel Friedrich fragt. Das sind entweder oder Fragen, die Sie ganz spontan und ohne große Erklärung beantworten. Okay? Dann legen wir los. Jetzt im Sommer, werden Sie verreisen oder zu Hause entspannen?
Also ich bin jemand, der Reisen sehr gewohnt ist und ich werde verreisen.
Sehr gut. Essen Sie lieber Fisch oder Fleisch?
Fisch.
Das war sehr spontan. Interessieren Sie sich im Sport am stärksten für Fußball oder für eine andere Sportart?
Für eine andere Sportart.
Jetzt muss ich natürlich kurz nachfragen, welche ist es denn?
Also ich persönlich gehe gerne schwimmen.
Sehr schön. Lesen Sie lieber einen Roman oder ein Sachbuch?
Ein Sachbuch.
Was haben Sie im letzten Lockdown stärker vermisst? Den Besuch im Kino, Theater, Museum oder den Besuch im Restaurant?
Also was ich am stärksten vermisst habe, sind die Kontakte zu meinen Freundinnen und Freunden, weil die persönlichen Kontakte, die machen eigentlich das Leben aus. Man kann zu Hause kochen, aber wenn man nur für sich kocht, ist das auch nicht so schön.
Das nehme ich mal als Antwort fürs Restaurant. Sind Sie eher ein geduldiger Mensch oder ein ungeduldiger Mensch?
Ungeduldig.
Muss man vielleicht zum gewissen Grad auch sein, ne, wenn man so an der Spitze von so einem Riesenladen steht. Morgens nach dem Aufstehen erstmal in Ruhe eine Tasse Tee oder Kaffee trinken oder gleich als erstes Mails und Nachrichten checken?
Nachrichten checken und Kaffee trinken gleichzeitig.
Dabei dann, okay. Und was ist für eine positive wirtschaftliche Entwicklung in Bremen wichtiger? Gute Bildungseinrichtungen oder eine ausgeweitete Wirtschaftsförderung?
Ganz klar gute Bildungseinrichtungen.
Da muss ich auch nachfragen, warum?
Ja, weil das die Grundlage für die jungen Leute in unseren Unternehmen ist. Wenn wir eine gute Bildung generieren, dann haben die jungen Leute auch mehr Freiheit, sich gute Positionen auszusuchen, haben auch mehr Interesse an guten, ich sag mal, guten Berufen. Für mich ist Bildung überhaupt der Kern unserer gesellschaftlichen unseres gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Deckt sich übrigens mit den Ergebnissen unserer Bremen-Studie, die wir kürzlich veröffentlicht haben, wo ja auch die Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, Schule, Bildung, auch Kita wurde da genannt, sozusagen als wichtigste Bereiche.
Gehört für mich dazu in der Bildung.
Absolut, absolut. Sprechen wir ein wenig über Sie und was Sie machen. Die Handelskammer Bremen habe ich ja ganz, wirklich ganz knapp skizziert am Anfang der Sendung. Aber mich würde mal interessieren, welche Aufgaben haben jetzt eigentlich Sie konkret als Präses der Bremer Handelskammer?
Ja, ich als Präses vertrete ja unsere Wirtschaftsunternehmen. Und Sie haben ja eben eingangs gesagt, Sie waren überrascht, dass es so viele sind. Wir sind ja sechstgrößter Industriestandort. Ist Bremen, vergisst man immer so ein bisschen, und wir haben sehr viele mittelständisch geprägte Unternehmen hier, die wirklich auch international Hidden Champions sind. Wenn man sich mal genau umguckt und damit beschäftigt, ist man doch beeindruckt, welche Substanz wir hier haben.
Nur ist, hatte gesagt, Ihre Amtszeit als Präses hat begonnen im Januar 2019. Also kann man jetzt sagen, heute haben wir Sommer 2021, ungefähr die Hälfte dieser Amtszeit war tatsächlich jetzt Corona-Zeit, Pandemie geprägt. Wenn Sie jetzt auf diese vergangenen Pandemie-Monate blicken, was konnten Sie eigentlich von dem, was Sie sich vorgenommen hatten, jetzt trotzdem umsetzen oder vielleicht auch erst recht umsetzen während der Pandemie-Zeit?
Was für mich positiv war, war, dass wir noch nie so nah an unseren Unternehmen waren, weil sehr viele haben Hilfe gesucht. Wir haben sofort Webseiten aufgesetzt. Wir haben geschaut, wo können wir unsere Unternehmen informieren, welche Hilfen es gibt. Wir haben auch Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die auch praktisch dann den Zahlungsfluss oder hier bei der Aufbaubank mitgeholfen haben, dass die Hilfen auch schnell bei den Unternehmen ankamen. Und ich glaube, da ist auch von einigen Unternehmen, die eigentlich nur jedes Jahr ihre Abgabe zahlen, auch mal festgestellt worden, was wir alles leisten. Und es ist auch kräftig genutzt worden.
Das ist doch schön zu hören. Interessant, dass, obwohl man sich eben gerade nicht persönlich begegnen konnte, dass trotzdem teilweise man Kontakte intensivieren konnte in dieser Zeit. Das ist spannend zu hören. Es gibt ja durchaus die Wahrnehmung, oder sagen wir mal so, die Handelskammer Bremen würde man umgangssprachlich ja immer so als Wirtschaftsverband auch titulieren oder wahrscheinlich auch in Zeitungen mal so beschreiben. Es gibt ja die Wahrnehmung in Teilen der Bevölkerung, dass Politik und Wirtschaft sehr eng zusammenarbeiten würden. Da geht es dann auch um das Stichwort Lobbying von Unternehmen, von Verbänden, vielleicht auch von der Handelskammer, dass das politische Entscheidungen beeinflussen würde. Deswegen wollte ich mal fragen, wie eng oder wie wenig eng sind Sie als Handelskammer jetzt eigentlich mit der Bremer Politik, also vor allem mit Senat und Bürgerschaft verbunden?
Also jetzt in der Krise haben wir doch sehr oft zusammengesessen, um zu schauen, wie wir unsere Unternehmen durch die Krise steuern können. Wir sind jetzt einmal andersrum gesagt, wir sind politisch unabhängig und versuchen auch immer unabhängig zu bleiben. Wir sind aber stark mit der Politik in Kontakt, um das Beste für die Mitbürger und die Unternehmen zu generieren.
Und kommt das schon mal vor in der Praxis, dass man dann, dass jemand sagt, Mensch, hier, Frau Mahnsagen, Sie haben doch so einen guten Draht hier zur Politik, könnten Sie nicht mal für mein Interesse da ein offenes Ohr suchen, so solche Möglichkeiten, so versuchtes Lobbying?
Also wir versuchen, die politischen Prozesse so zu begleiten, dass es für unsere Wirtschaft erfolgreich ist. So möchte ich das ausdrücken. Mhm. Einzelinteressen weitertragen, nein, wir sind für die gesamte Wirtschaft da. Mhm.
Und dann ja auch eingebunden, ne, in bestimmte Konsultationsprozesse, ja. Wenn jetzt, sagen wir mal, der Wirtschaftsausschuss der Bürgerschaft oder sowas tagt, die sind ja auch sicherlich dankbar, wenn dann mal die Stimme aus der ökonomischen Praxis kommt. Danke. Dann wollte ich nochmal ansprechen, dass Sie tatsächlich, wenn ich mir jetzt nicht völlig irgendwas übersehen habe, die erste Frau an der Spitze der Handelskammer sind. Das ist richtig, oder?
Ja.
Und man liest ja durchaus häufig, dass eben Wirtschaft sehr stark männerdominiert sei. Wie war denn so Ihr Weg an die Spitze Ihres Unternehmens oder jetzt der Handelskammer? Hat das jetzt eine größere Rolle gespielt, Frau sein, Mann sein oder eher gar nicht?
Also im Unternehmen selber, ich bin eingestiegen, als mein Vater erkrankte, bin dort zwei Jahre tätig gewesen, als er sagte, oh, es hat ja gut geklappt, dann gehe ich mal in Rente. Das mache ich also bis heute und ich fand das auch immer, die Produkte ganz spannend. Andere finden sie vielleicht nicht so spannend, aber ich bin seit 2004 im Plenum der Handelskammer, dann macht man den Plenum, aus dem Plenum wird man ins Präsidium gewählt und aus dem Präsidium heraus zum Präses. Und da war es wirklich völlig unerheblich, ob das weiblich oder männlich ist. Und das fand ich auch sehr schön, denn ich möchte ja nun nicht als Quotenfrau gelten irgendwo, sondern einfach aus der Arbeit heraus und aus dem Umgang mit unserem Mitgliedsunternehmen. Und das hat mich sehr gefreut und ich kann auch nur viele Frauen dazu motivieren, sich zur nächsten Plenarwahl aufzustellen, weil ich suche händeringend noch mehr Frauen auch in den Ausschüssen. Wir sind schon gut besetzt, aber wir könnten noch besser werden.
Klarer Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Sie betrifft, kandidieren Sie doch für so einen Plenumssitz. Auch das ist ja gelebte Demokratie in Deutschland. Glauben Sie denn, dass es so einer spezifischen, also das klang jetzt ein bisschen so, dass auch eine spezifische Frauenförderung durchaus ihren Sinn hat, wie Sie gerade gesagt haben. Wir haben gerade ja in unserer letzten Folge bei Friedrichs Flaschenpost auch über so ein Frauen-Mentoring-Programm gehört, was junge Gründerinnen speziell fördern möchte. Also das sind schon nach wie vor wichtige Dinge.
Ich finde das ganz wichtig, auch Frauen zu motivieren, sich zuzutrauen. Wir Frauen sind ja manchmal, wir trauen es uns ja manchmal nicht zu. Einfach zu sagen, mach es einfach, du kannst es auch und du wirst auch erfolgreich sein. Also ich kann nur motivieren.
Sehr gut, da passen jetzt unsere beiden Folgen hier doch gut zusammen. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, was Sie auch während der Corona-Pandemie jetzt machen konnten. Sie haben gesagt, sogar mehr Kontakt vielleicht zu dem einen oder anderen Unternehmen, weil man in der Krise eben aufeinander angewiesen war. Was haben Sie denn eigentlich jetzt auch persönlich in diesen letzten Monaten durch die Pandemie neu oder vielleicht auch wieder gelernt?
Also was ich erstmal so in meinem Alter gelernt habe, ist, wie schnell die Digitalisierung doch helfen kann, weiter seinen Geschäftsprozessen nachzugehen. Also wir haben ja Gott sei Dank, waren wir schon recht digital. Als es losging, haben wir versucht, dann eben mit mobilen Arbeiten auch die Büros runterzufahren, damit sie sich nicht gegenseitig anstecken können. Also es ist ein Teil unseres Hygienekonzepts gewesen und habe sehr viel gelernt, auch Podcasts jetzt mit Ihnen hier oder Videokonferenzen, Hybrid oder nicht Hybrid. Das haben wir alles, denke ich, in den letzten zwei Jahren doch sehr verinnerlicht.
Und haben Sie, sagen Sie, war eine gute Erfahrung?
Also ich sage mal ganz klar, jede neue Erfahrung ist eine gute Erfahrung. und die Digitalisierung als solches, die werden wir weiter nutzen. Die wird uns noch mehr Freiheiten geben. Aber wir sollten auch wieder zu persönlichen Gesprächen zurückkehren, weil dann, wenn man sich persönlich austauscht, das auch nochmal eine andere Ebene ist, als wenn man sich über Kacheln anguckt.
Ja, und das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Die schnelle Videokonferenz mit jemandem, der am anderen Ende von Deutschland sitzt, wo man nicht hinfahren muss, ist dann ganz gut. Und in anderen Kontexten kann es eben schön sein, wenn man die Gelegenheit hat, intensiv persönlich miteinander zu reden.
Also ich denke, dass auch das ganze Messewesen wieder aufleben wird, auch wenn einige sagen, dass Messen anders stattfinden werden, auch zum Teil als Hybrid oder richtige Veranstaltungsmesse. Aber ich denke, dass auch das wieder dazu führen wird, dass man sich mehr sieht und auch spontan im Dialog auch nochmal andere Dinge austauschen kann.
Wir haben jetzt schon übergeschwenkt zum letzten Thema für unsere Sendung im dritten Teil, die Frage nach den Lehren, die wir einerseits als Gesellschaft, aber natürlich auch spezifisch Handel, die Unternehmen in Bremen jetzt aus der Pandemie-Erfahrung ziehen können. Und wir haben jetzt schon angefangen, über das Thema Digitalisierung zu sprechen. Das war sicherlich ja das Schlagwort in den letzten Monaten, dass wir alle miteinander turbo-digitalisiert worden sind in Deutschland nochmal. Was bedeuten denn diese gemachten Erfahrungen jetzt mit digitaler Technik für speziell jetzt, bleiben wir wirklich beim Handel jetzt auch und bei den Unternehmen, den Handelsunternehmen in Bremen?
Ja, die Handelsunternehmen, einige waren schon digital aufgestellt. Die hatten stationären Handel und digitalen Handel. Die haben natürlich schnell versucht, da auch die Kehrtwende zu kriegen, ihre Artikel im Netz anzubieten. Es war zum Teil für einige sehr schwer, aber auch das haben wir von der Handelskammer aus unterstützt. Und ich sage mal, das hat den Handel auch ein Stück weit ein bisschen unabhängiger gemacht. Nichtsdestotrotz sehe ich, dass die Leute jetzt wieder mit Freude einkaufen gehen und auch direkt in den stationären Handel mal wieder ein Produkt anfassen, bewerten, fühlen und dann auch wahrscheinlich kaufen werden, weil nur online diese Menge an Angeboten anzuschauen und sich nach Hause schicken zu lassen, ist auf Dauer auch nicht befriedigend.
Ist wahrscheinlich zu früh, aber ich frage trotzdem mal, Sie können wahrscheinlich noch nichts dazu sagen, ne, wie jetzt sozusagen, wie weit es auch wieder eine Lust auf stationären Handel gibt. Dafür ist wahrscheinlich zu kurz jetzt, ne?
Ich habe gestern mit einer Center-Managerin gesprochen, die sagte, dass sie hat Originalton, die laufen mir die Bude ein. Es geht wieder richtig los. Die müssen natürlich die Besucherströme jetzt so ein bisschen strukturieren, damit es nicht gleich wieder zu Ansteckungen kommt. Aber es lebt wieder auf.
Auch das sind ja ganz, ganz, ganz schöne Nachrichten jetzt. Wetter wird besser, die Zahlen gehen runter und auch die Leute haben wieder Lust auf das ein oder andere, auch in der Bremer Innenstadt zu machen. Das klingt doch ganz schön. Wenn wir jetzt so viel in Deutschland über generell die Digitalisierung, den Digitalisierungsschub gesprochen haben, wenn Sie jetzt ein bisschen breiter auf die Bremer Wirtschaft und auf die Unternehmen gucken, jetzt nicht nur Handel, sondern genereller, wo sehen Sie denn jetzt eigentlich Chancen durch die Digitalisierung, speziell für Bremen und wo vielleicht auch Risiken?
Also wir haben durch die Pandemie ja die Digitalisierung vorangeschoben und auch unsere Geschäftsprozesse digitaler aufgestellt. Das ist eine Riesenchance, um international auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Risiken der Digitalisierung sehe ich im Moment vielleicht auch darin, dass es etwas anonymer wird. Das ganze Geschäftsprozess. Früher haben man ohne die Digitalisierung das vielleicht noch anders gestaltet, aber eben wahrscheinlich nicht so effektiv.
Ein anderes Thema, was wir mit der jetzt in den Pandemiezeiten stark diskutiert haben, das ganze Thema Ausbildung. Das ist ja was, was Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Ich habe vorige Woche in der Folge von Guten und Binnen Sie entdeckt, wo Sie gerade darüber auch wieder gesprochen haben. Also wie sieht es denn jetzt mit Blick auf Ausbildung aktuell aus?
Also dadurch, dass wir in der Pandemie keine Ausbildung hatten, Fortbildung, dass man den jungen Leuten dargelegt hat, welche Berufsmöglichkeiten es für sie gibt. Wir hatten keine Praktika. Wir hatten sonst früher Ausbildungsmessen, wo die Unternehmen ihre Ausbildungsplätze vorgestellt haben. All das hat ja nicht stattgefunden. Die jungen Leute saßen alle zu Hause mit Homeschooling. Die haben ja mal gerade versucht, ihren Stoff da abzuarbeiten. Und wir haben jetzt doch fast 2000 Ausbildungsplätze, die nicht besetzt sind. Also wir suchen alle Branchen suchen händeringend Nachwuchs. Fachkräfte können wir ja nur für unsere Unternehmen generieren, indem wir vernünftig ausbilden. Also das ist schon bemerkenswert. Wir haben sogar deutlich, wir haben 7,7% mehr Ausbildungsstellen gemeldet, also Suchende gemeldet, im Vorjahr. Wir hatten ja erst Angst, dass die Pandemie im Grunde genommen auch das Ausbildungsstellenangebot reduziert. Ist nicht der Fall. Aber wir haben weniger Nachfrage und das macht uns schon massiv Sorgen. Und darum haben wir diesen Aufruf nochmal auch mit der Handwerkskammer zusammen gemacht, weil mein Gefühl ist, dass sie jetzt alle ihre Schule abschließen, wenig geführt worden sind und dann sagen, ja, was machen wir denn nun? Und dem wollten wir ein bisschen zuvorkommen und sagen, ja, wir bilden aus, wir können ausbilden. Die duale Ausbildung ist gar nicht so verkehrt. Das muss ich nicht nirgendwo zwischenparken, sondern man kann da auch einen wirklich vernünftigen Lebensarbeitsweg gestalten.
Und wenn uns jetzt jemand zuhört, für die oder den das interessant sein könnte, sagt, Mensch, ich werde vielleicht demnächst mit der Schule fertig oder bin es gerade. Jetzt haben Sie gesagt, es gibt keine Messen oder so. Wo käme man da jetzt weiter, wenn man sich für das Thema interessiert?
Also man kann sich an die Kammern wenden, die diese Berufsausbildung dann den jungen Leuten näher bringt. Erstmal guckt, was wollen die eigentlich machen, eine kaufmännische Ausbildung oder eine technische Ausbildung. Und da werden sie sehr gut beraten. Agentur für Arbeit macht es auch. wichtig ist, dass sie einfach dafür mal begeistert werden können. Es gibt ja so viele Ausbildungsberufe, die keiner kennt. Zum Beispiel wir bieten Siebdrucker an, ist ein sehr interessantes Fachgebiet. Oder es gibt ja auch andere Mediengestalter. Es gibt so viele Berufe, die müssen den jungen Leuten ja erstmal erklärt und näher gebracht werden. Und dann kann man sie auch dafür begeistern. Und dann haben sie vielleicht auch Lust dazu. Und ein Praktikum, der kann sich das dann dadurch erstmal angucken, schauen, ob es ihm Spaß macht und ob er da vielleicht später eine Lehre mitbeginnen möchte.
Mhm. Auch dafür sind ja hoffentlich die, werden die Bedingungen ja wieder einfacher, ne, dass man jetzt, wenn es zum hoffentlich so bleibt, dass die Infektionszahlen niedrig sind, eben auch mal wieder ein Praktikum irgendwo machen kann und mal reinschnuppern in einen Betrieb.
Ja, wir haben also ganz klar beschlossen, dass wir es jetzt, wenn da es jetzt wieder möglich ist, bei den niedrigen Inzidenzzahlen und viele schon durchgeimpft sind, das wirklich jetzt wieder massiv anbieten werden.
Also, liebe Hörer und Hörer, falls es für euch interessant ist, es gibt 2000 freie Azubi-Plätze in Bremen. Das finde ich echt auch eine große Zahl. Sehr beeindruckend. Da müsste doch eigentlich was für jede und jeden, die das interessiert, dabei sein. Ja, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Und die traditionelle Schlussfrage bei Friedrichs Flaschenpost ist immer die nach einer Flaschenpost an die Zukunft. Wenn Sie jetzt an die wirtschaftliche Zukunft Bremens, in die wirtschaftliche Zukunft Bremens schauen, was schreiben Sie in Ihre Flaschenpost an die Zukunft?
Ja, jetzt kommt mein Werbeblock für Bremen. Also Bremen ist ein wirtschaftsstarker, international gut vernetzter Standort, der von Produktion und vor allem auch von Außenwirtschaft getragen wird. Unser Bundesland steht in vielen Bereichen technologisch an der Spitze. Das sage ich ganz überzeugt als Bremerin. Und diese Innovationsfähigkeit, die wir hier in Bremen sehen und haben, die macht mir Hoffnung, dass sich Bremen und Bremerhaven auch weiterhin sehr, sehr gut entwickeln werden.
Das war, Sie haben sich Gedanken gemacht, das merkte man über diese Flaschenpost. Vielen Dank, dass Sie da nochmal zum Schluss für Ihr Bundesland, für Bremen und Bremerhaven hier Werbung gemacht haben. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser 43. Ausgabe von Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland. Ganz herzlichen Dank an unseren heutigen Gast, Janina Maaren-Sasshagen, Präses der Handelskammer Bremen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dass Sie die Gedanken, Ihre Gedanken heute mit uns geteilt haben.
Danke auch.
Am Mikrofon verabschiedet sich bis in 2 Wochen Dietmar Moldhagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich wünsche euch schöne Sommertage, natürlich weiterhin gute Gesundheit und negative Testergebnisse. Und natürlich gilt auch im Sommer, bleibt politisch.
Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.